Ja, ihr habt mich richtig gesegnet hier. Super gut. Wow. Herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ihr könnt alle nichts dazu, aber der Manfred war's. Und ich habe es total gerne angenommen. Und ich habe gerade, als du dieses geniale Gebet gebetet hast, ein Bild vor Augen gehabt, das ich euch gerne am Anfang weitergeben möchte. Von einem großen Leuchtturm, der sich hier aus eurem Gemeinderäumen erhoben hat, der war so groß, dass er wirklich im ganzen Rhein-Main-Gebiet zu sehen war. Bis über die Höhen von Vogelsberg, bis in die Höhen vom Spessart, bis zum Odenwald hin. Ein richtig hoher, so wie man ihn so aus den Inselwelten kennt, so rot-weiß. Und dann oben so ein schwarzes Ding und da war ein riesengelbes Licht, was so rotierte. Nicht nur in eine Richtung, sondern so richtig rotierte. Und dann habe ich die Bahngleise gesehen, die hier neben euch sind. Dieser riesen Gleiskomplex da am Hanauer Bahnhof. Wenn man da reinfährt, denkt man immer, jetzt kommt man in eine Weltstadt. So viele Gleise. Und dann reduziert sich das schon auf einen sehr mickrigen Bahnhof. Aber dann habt ihr diese fast Autobahn hier vor euch und dahinter dann die richtigen Autobahnen ganz nah. Ihr seid so mittendrin und ich habe gedacht, wow Gott, ja, mach diese Gemeinde zu diesem Leuchtturm und ich glaube, dass Gott es wirklich mit euch vorhat und ihr habt diese Haltung, von der du gerade geredet hast. Ihr gebt das, was ihr habt, statt dass ihr euch jetzt erstmal zurückzieht und sagt, ach, hier sind wir erstmal alle geschafft und fertig. Ihr gebt es gleich an die Europakonferenz eurer Denomination. Ihr gebt es gleich an das Netzwerk aus der Region. Ein gebendes Herz, eine Gemeinde, die gibt. Und die hier gestern mitgeholfen haben, nochmal ein fettes Dankeschön. Das war eine Freundlichkeit und eine Exzellenz, wo man gedacht hat, oh, ein bisschen im Himmel zu Hause. Also wir waren schon an vielen Stellen Gäste, aber das war schon fünf Sterne. Also kann man nicht anders sagen. Herzlichen Dank. Danke, dass ihr das lebt, was ihr seid. Weil wenn ihr nur redet, was ihr seid, wird die Auswirkung relativ schwach sein. Aber wenn ihr lebt, was ihr seid, und ich meine, das kann man ein Stückchen spüren. Sicher, ihr macht bestimmt auch Fehler und Mängel und, naja, ich ahne mal, so ein Haus zu bauen, da kommt viel Stress zusammen. Da streiten sich nicht nur die Ehepaare der Leiter, sondern da streiten sich auch die anderen. Da ist man herausgefordert und freut sich am Ende, wenn der Laden noch ein bisschen zusammengehalten ist. Also wenn so ein Ehepaar ein Einfamilienhaus baut, ist es schon ein Risiko für die Ehe. Eine Gemeinde, die sowas baut und überlebt, ist schon stark unter der Gnade. Und ihr seid das und ihr haltet zusammen. Und ich empfehle euch, ja nicht das, was ihr in der Bauphase erlebt habt, als das Normale zu erleben, sondern zu wissen und zu glauben, dass Gott mit dieser Gemeinde mehr vorhat und dass dieses Reinigungsfeuer in der Zeit des Baus dazugehört hat, euch zu diesem stabilen, geistlichen Leib Jesu zu machen, zu dem er euch berufen hat. Ich möchte mit euch in die Bibel gehen. Ich weiß nicht, ob ihr die Bibel bei euch habt. Ich meine, es ist jetzt schon 12 Uhr, wir sind schon eine Stunde fast hier. Ich hoffe, ihr seid noch fit genug und dass der Morgenkaffee noch hält. Könnt ihr Lukas 10 aufschlagen? Lukas 10. Danach setzte der Herr weitere 72 Jünger ein und sandte sie je zwei zu zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte. Jesus Christus selber setzt Leute ein. Die Berufung kommt nicht von den 72, die sich überlegt haben, Jesus, das mit den 12, die du schon mal rausgeschrieben hast, war eine super Idee, wir würden gerne auch mal mitmachen, was hältst du davon? Die Idee kam von Jesus. Und er hat sich die 72 ausgesucht und nicht die 72 haben per Akklamation, ich würde auch gerne mitmachen. Manchmal ist es ja in der Gemeinde so, wenn man fragt, wer hilft mit? Sind ja viele da. Das entlastet. Wenn man in einer kleinen Gemeinde ist und der Pastor fragt, wer hilft mit, dann ist unter 30 Leuten die Chance, Nein zu sagen, relativ gering. Aber bei 300, naja, da kann der erst mal 299 fragen. Manchmal hat man auch so das Gefühl, Jesus braucht dauernd irgendwelche Helfer, die ihm helfen. Und boah, ich kann ja nicht immer helfen und ich kann es ja auch nicht. Ach, sollen mal die anderen. Hier geht es überhaupt nicht darum, ob man selber will. Hier sendet Jesus 72 Leute. Hier steht nicht, dass er die gefragt hat. Hör mal, hättet ihr gerade Zeit? Ist der Spaßfaktor mitzumachen groß genug? Oder irgendeine andere Befindlichkeit, die er erstmal abfragt? Er sendet 72. Und dann macht er noch was ganz Spannendes. Er sendet die 72 zu zweit. Das heißt, er stellt sie mit Leuten zusammen und da steht auch nicht, ei, mit wem würdet ihr denn gerne gehen? Stellt doch mal so Zweierpärchen zurück und die paar schwarzen Schafe, die am Ende übrig bleiben, die kriege ich dann auch noch irgendwie versorgt. Immer wenn bei uns früher in der Schule gewählt wurde beim Fußball, ich war immer der Letzte, der genommen wurde. Und manchmal hat der Captain, der dann die Mannschaft da zusammengestellt, gefragt, muss ich den nehmen oder wollt ihr den nicht lieber nehmen und wir machen mit einem Mann weniger? Es war natürlich unheimlich motivierend für meinen Einsatz und ich war dann immer sehr mit anderen Dingen beschäftigt, weil ich wusste, man braucht mich eigentlich nicht, sodass ich sogar mal beim Fußballspiel den Ball vor den Kopf gekriegt habe und umgefallen bin, weil ich gar nicht nach dem Ball geguckt habe. Also ihr versteht, warum er mich nicht dabei haben wollte. Aber Jesus sucht sich 72 Leute aus und sagt, euch nehme ich und euch stelle ich zu zweit zusammen und ich wähle euch aus, ich stelle euch zusammen und ich sende euch. Und wohin sende ich euch? Ich sende euch dahin, wo ich hin will. Wie viele Pärchen hat er ausgesandt? Das erste Bild vielleicht. Bei 72, die zu zweit unterwegs sind. Wie viel? 36. Also in 36 Städte wollte Jesus noch und in jede Stadt hat er seine Jünger gesandt. Vor 25 Jahren, als Gott mich mal in einen Stadtteil gesandt hat, die Nordweststadt in Frankfurt, da wohnen 18.000 Menschen in Hochhäusern. Und ich sollte dort Gemeinde gründen und wir haben das vor 25 Jahren gemacht. Und da war Weihnachten dieses Titelbild auf dem Stern. Also vor 25 Jahren. Der Stern hat immer so eine Idee, Weihnachten muss er der Christenheit sagen, dass sie auf dem absteigenden Ast sind. So irgendwie, es geht so langsam. Man kann das ja journalistisch feinfühlig machen, indem man fragt, hat Jesus verloren? Aber das ist natürlich aus der Sicht des Spiegels eine Frage gewesen, die man nur mit Ja beantworten kann. Und aus der Sicht des Artikels, der dann in diesem Spiegel, in diesem Stern stand, kommt natürlich eins total heraus. Also das Christentum ist so am Abkacken in der westlichen Welt. Also, dass die sich überhaupt noch trauen, irgendwo ihre Stimme zu erheben. Also, das ist ja von gestern und nicht nur von gestern, das ist von vorgestern. Also, absolut, die Zukunft gehört allen anderen, aber nicht den Christen. Und dann haben sie dieses schöne Bild gewählt, so Jesus packt so seine Koffer, es regnet, schlechte Stimmung, schlechtes Wetter und er macht sich so ein bisschen vom Acker. Und als ich dieses Bild gesehen habe, so kurz vor unserem ersten Einweihungsgottesdienst am Epiphanias-Sonntag, am Epiphanias-Tag des 1991, am 6.1., da hat Gott mir gesagt, es ist genau andersrum, wie der Spiegel denkt. Ich bin nicht dabei, die Koffer zu packen und zu gehen. Ich bin dabei, die Koffer zu packen und zu kommen. Und so wie auf dem Bild, es kriegt kaum einer mit. Ich bin noch ziemlich alleine unterwegs. Aber ich bin auf dem Weg. Ich bin mir nicht zu schade, hin in die Städte dieser westlichen Welt zu gehen und ihre Arroganz zu erdulden und diese ganze Perspektive der Selbstherrlichkeit und der Verachtung mir gegenüber. Ich wende nicht meinen Rücken zu, sondern mein Angesicht. Ich ziehe mich warm an, aber ich komme. Denn meine Liebe ist größer als ihre Verachtung und ihre Selbstherrlichkeit und ihre Selbstvergewisserung. Wow, das hat mich motiviert. Mit diesem Jesus wollte ich unterwegs sein. Und da wollte ich mich senden lassen in diese Hochhaus, in dieses Hochhausviertel mit 18.000 Leuten. Meine Arbeitskollegen haben gesagt, du bist ja blöd, da reinzuziehen. Wie kann man denn sich sowas antun? Und das ist doch unverantwortlich. Du nimmst sogar deine Kinder mit. Wir sind nämlich als ganzes Gründungsteam in die Hochhäuser gezogen. Und das Viertel galt als gewalttätig. Und in dem Park, da wollte keiner durchgehen. Schon gar nicht, wenn es dunkel wird. Und Gott hat uns gesandt als das Licht in diesen Stadtteil. Und wir sind gegangen mit Mann und Maus. Es hat nicht nur Spaß gemacht, im Hochhausviertel zu wohnen. Auch unseren Kindern nicht. Aber wir wussten uns gesandt von Gott. Hat Jesus verloren? Nur weil um uns rum es alles so müde aussieht. Ich möchte euch einen anderen Blick bringen. Denn das, was der nächste Vers ist, ist nicht, dass Gott sagt, auf ihr 72, los geht's. Hier ist der Ort, wo ihr hin müsst. Sondern das Erste, was er sagt, schaut auf die Ernte. Die Ernte ist groß. Bevor er sie losschickt, sagt er, es ist eine große Ernte für euch. Das nächste Bild. Die Ernte ist groß in unseren Städten. Jesus hat einen anderen Blick. Und wer gestern hier war, der hat das mitgekriegt. Es ist gewaltig, was gerade abgeht in der Rhein-Main-Region. Hier hat eine iranische Diakonin gestanden von der Jesusgemeinde Dietzenbach. Ist nicht weit von Hanau. Und die hat erzählt, wie in einer Gemeinde, die eigentlich nur 60 Gemeindeglieder hat, die iranische Fraktion mittlerweile an die 350 Leute hat. Und sie vier Gottesdienste feiern am Sonntag. Nur in Farsi. Und sie feiern vier Gottesdienste, weil nur 100 in den Raum reingehen. Manfred hat sich gleich mit ihnen verknüpft, hat gesagt, ja, hier können wir schon ein paar mehr reinpacken. Und momentan bekehren sich überall Menschen aus der persischen Sprachwelt. Es ist der Hammer. Hier hat ein weiterer Imam gestanden, ein ehemaliger Imam, der von Pakistan aus als Imam nach Griechenland gesandt worden ist, eine Moschee zu gründen. Hallo? Wisst ihr das, dass die Muslime nicht blöd sind? Dass sie machen, was sie machen können, um ihre Religion voranzubringen? Weil sie daran glauben, dass ihre Religion natürlich die richtige ist. Und statt dass er hat eine Moschee gegründet und er wollte noch die zweite gründen und dann hat er Jesus kennengelernt und hat sich bekehrt. In Griechenland. Ist wieder zurück nach Pakistan, wollte seinen Glauben dort leben und ist dann von seiner Familie verstoßen worden, verfolgt worden und er musste das Land verlassen und ist als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Mittlerweile hat er hier in Deutschland einige harte Sachen erlebt. Er ist im Flüchtlingslager fast umgebracht worden. Von den muslimischen Menschen, als er ihnen erzählen wollte, dass er jetzt Christ ist, als ehemaliger Imam. Ja, das geht gar nicht. Dann hat er angefangen, Theologie zu studieren und macht jetzt gerade seinen Master. Hat er angefangen, vor 2 Monaten, seinen Masterstudiengang. Ein ehemaliger Imam, hier in Frankfurt. Mensch, kann man das glauben? Es ist so, er hat hier leibhaftig gestanden. Und dann hat er mal locker erzählt, dass er in den letzten paar Monaten in den Flüchtlingslagern des Rhein-Main-Gebiets unterwegs ist, um Jesus zu verkündigen. Und er hat 9 Gemeinden in der Zeit gegründet. Der Hammer, oder? Davon treffen sich 3 in Flüchtlingslagern unserer Region. In dem Lager, in den Zimmern, wo die Christen zum Glauben gekommen sind und sich dann zum Gottesdienst treffen. Und die anderen 6 treffen sich in Ortsgemeinden, in den Räumen der Ortsgemeinden. Und diese 9 Leute, die diese Gemeinden anführen, das sind natürlich noch kleine Gemeinden. 6, 7 Leute, 10, je nachdem. Aber er hat diesen 9 Leuten in den 2,5 Monaten schon beigebracht, dass sie sich mindestens 3 Leute suchen, die sie bald aussenden, woanders eine Gemeinde zu gründen. Weil als Flüchtling im Flüchtlingslager bist du heute relativ mobil, weil übermorgen kann der Beschluss kommen, dass du in eine andere Stadt verlegt wirst. Und seine Vision ist, dass der in 1,5 Jahren 170 Gemeinden gründet. der das in zwei Monaten schafft, neun zu gründen. Also Wahnsinn. Der hat hier gestanden, der war so klein neben mir. Und ich habe gedacht, was für ein geistlicher Riese. Es ist momentan Erntezeit. Selbst bei uns in der evangelischen Kirche werden Muslime getauft. Die müssen sich Gedanken machen, wie der Taufkurs auf evangelisch ist, wenn jemand sich bekehren will. Bei uns im Dom in Frankfurt werden Muslime getauft. Ich arbeite mit bei uns im katholischen Dom in Frankfurt beim monatlichen Segnungsgottesdienst und dreimal im Jahr machen wir daraus einen Heilungsgottesdienst. Und dann stehen die Leute im Frankfurter Dom Schlange, um für Heilung Gebet zu empfangen. Und beim letzten Heilungsgottesdienst hat ein junger Leiter aus der Stadtverwaltung in Frankfurt erzählt, wie Gott ihn im Dom geheilt hat. Um uns rum passiert Gewaltiges. Das Reich Gottes dehnt sich aus. Die Ernte ist weiß. Es gibt nur ein riesiges Problem. Arbeiter in der Ernte. Und ich möchte euch ein Stück dieses Erntefeld nochmal vorstellen und die nächste Folie vielleicht. Wir hatten das gestern hier. In dieser Metropolenregion Frankfurt-Rhein-Main, für die es einen Staatsvertrag gibt. Die Metropolenregionen sind die Region der Zuordnung von Hilfsgeldern, von Fördergeldern und was weiß ich. Also man fängt an, in unserem Land genau und in Europa so zu denken, dass diese Regionen gefördert werden, weil dort 75% der Bevölkerung leben. Und das sind die Wirtschaftsboom-Motoren unseres Landes. Und hierfür gibt es einen Staatsvertrag mit drei Ländern, Hessen, Bayern und Rheinland-Pfalz. Um diese Region zu leben, zu bringen und zum Miteinander funktionieren. Diese Region geht von Fulda bis nach Aschaffenburg, von Aschaffenburg bis Bingen, von Gießen bis nach Darmstadt. Also diese ganze Ebene, die, wenn man vom Flugzeug hier reinfliegt, sehen kann. Von da oben sieht das aus wie eine Stadt und es ist genau die gleiche Größe von London und Paris, flächenmäßig. Nicht so viel Einwohner, nur 5,6 Millionen. Aber immerhin 75 Kommunen, die hier unterwegs sind zusammen und 800.000 Ausländer unter uns. Das sind nicht die mit Migrationshintergrund, sondern die sind ja schon vielfach auch Deutsche, sondern die, die den Ausländerstatus haben, nicht die Asylbewerber. Also nur die, die den Ausländerstatus haben, 800.000. Also fast eine Million, fast ein Fünftel oder sagen wir mal ein Sechstel, wenn man es richtig rechnet, ist mit ausländischem Pass hier in unserer Region. Das heißt, wir sind schon längst eine multikulturelle Gesellschaft und sind überhaupt nicht mehr nur diejenigen, die mit einem deutschen Pass hier leben. Und schon gar nicht die mit einer deutschen Kultur hier leben. Und schon gar nicht die mit einer christlichen Kultur und noch viel weniger mit einer evangelikal-missionarischen Kultur. Die Evangelische Allianz, gestern hat hier der Allianzvorsitzende aus Mainz gesessen und hat erzählt, wie Gott ihn dazu gebracht hat, Wohnungen anzumieten und sie an Flüchtlinge weiterzumieten und daraus ein Unternehmen zu machen, der mit dem Staat und mit den Behörden zusammen den Vermietern hilft, ihre Wohnungen an Flüchtlinge zu vermieten und das in die Reihe zu kriegen, sodass das auch funktioniert. Ganz pragmatisch. Die Evangelische Allianz verkörpert einen Großteil der evangelikalen Welt, aber noch nicht alle, einige, die sich nicht dazugehören, aber trotzdem diesen evangelikalen Spirit haben, also diese persönliche Beziehung zu Jesus als Grundlage ihres Lebens und eine missionarische Perspektive, dass sie wollen, dass das weitergeht. Die Evangelische Allianz sagt immer, korrigier mich Bruder, 2%, ne? Evangelikale Christen in unserem Land. Das bedeutet ja, dass 98% keine sind. 2% ist aber von 5,6 Millionen mit 112.000 schon eine Menge. Das verteilt sich natürlich auch. Aber wenn wir in Frankfurt, unsere Evangelische Allianz, zu der ich gehöre und wo ich der Gebetsleiter bin, und unsere Stadt leistet sich das, mich für 50% anzustellen, damit das Gebet in unserer Stadt und Region gefördert wird. Wir als Evangelische Allianz haben zusammen am Sonntag alle Gemeinden zusammen und wir haben über 30. Und da ist ICF und CZF und Freie Christen, alles zusammen. Wir bringen schlappe 3.000 Leute zusammen. 3.000 Leute in einer Stadt mit 700.000 Einwohnern. Aber Allein die katholische Liebfrauenkirche, das ist die Kirche, wenn man von der Zeil runter zum Römer geht, so ganz versteckt gegenüber vom Burger King, da treffen sich jeden Sonntag 2000 und jeden Tag in der Mittagspause 80 zum Gebet. In der Mittagspause, angeleitet. Jeden Tag stehen in dem Fürbittebuch 900 Gebetsanliegen. Jeden Tag. Und allein die polnische katholische Kirche hat 2000 Gottesdienstbesucher am Sonntag. Und davon sind 800 alleine, die zu der charismatischen Fraktion gehören. Gott ist dabei, das Volk Gottes zu sammeln. Nicht nur bei den evangelikalen evangelischen, auch bei den evangelikalen katholischen. Wir machen Nightfever mit den Katholiken bei uns in der Stadt. Das heißt, wir haben einen ganzen Abend nur Lobpreis in der Liebfrauenkirche und jetzt am Samstag vor dem zweiten Advent im Dom, wo wir den ganzen Abend im Dom nur Lobpreismusik haben, Kerzen an, und laden die Leute draußen mit Kerzen, die noch nicht an sind, ein, in die Kirche zu kommen, die Kerze anzuzünden und einfach ein kurzes Gebet zu sprechen. Und dann kommen die Leute mit ihren Einkaufstüten und High Heels da reingestapfelt, sind erstmal völlig baff über die Atmosphäre, die in diesem Haus auf einmal herrscht, weil es natürlich ähnlich wie bei euch mit schönem Licht und Kerzen und Lobpreis und die Präsenz Gottes. Die lassen fast die Tüten fallen und wir müssen sie ermutigen. Sie dürfen bis nach vorne gehen und dann gehen sie bis zum Altar, knien sich da in ihren Miniröckchen hin und versuchen dann die Kerze anzuzünden. Und dann sind die so geplättet, dann setzen die sich erstmal in die Reihe und genießen erstmal die Präsenz Gottes und sind voll geflasht, wenn sie rausgehen. Eine muslimische Frau hat mich neulich gefragt, ich habe jetzt für das und das gebetet, ich bin aber Muslima, meinen Sie, dass mein Gebet auch wirkt? Ich denke, wow, wir haben Segnungsgebete, die wir anbeten. Also wer da vorne gebetet hat, kann zu einem Weichgebet kommen oder zu einem Team zum Segnungsgebet, so wie ihr das bei eurem Encounter habt. Und dann kommen die Leute zu uns zum Beten, auch Muslime. Hey, ich bin aber Muslim hier, aber ich finde das voll krass und könntest du auch für mich beten? Und dann beten wir für ihn. Dann kommt er nach 10 Minuten wieder mit seinem Freund. Hey, ich habe meinen Freund mitgebracht, das war so cool bei euch, könnt ihr auch für den beten? Gott ist unterwegs in unseren Städten. Und das nächste Bild. Und wenn wir Licht sind, dann passiert etwas. Dann ändert sich die Atmosphäre. Und selbst wenn wir ein kleines Licht sind, lieber eine kleine Kerze im dunklen Raum als nichts. Und wenn wir eine kleine Kerze sind, dann schaut doch mal, was für eine Atmosphäre ein Halogenscheinwerfer erzeugt und eine Kerze. Dann sind wir doch vielleicht gar nicht mehr so peinlich berührt, dass wir nur eine Kerze sind. Sondern Gott weiß schon, warum er mit uns unterwegs ist und warum er eine Kerze hier braucht und keinen Halogenscheinwerfer. Es geht nicht immer darum, die große Masse zu sein. Es geht darum, Jesus leuchten zu lassen in uns, oder? Die nächste Folie. Wir sind so vernetzt in dieser Region und ich finde das eine geniale Zeichnung. Mich begeistert die. Wir leben mittlerweile schon zusammen. Ich treffe mich einmal im Monat mit Menschen, die bei Opel arbeiten, Christen, und wir beten zusammen für das Unternehmen. Das haben wir angefangen in der Krise 2008. Opel hat die A-Karte gezogen, hat gerade den neuen Insigna rausgebracht, mitten in der Krise, voll für die Füße. Und dann haben wir da gestanden und gebetet und wir haben das in einer Rüsselsheimer freien evangelischen Gemeinde gemacht. Und da sind die freien Christengemeinde, also in der Pfingstgemeinde. Und dann sind die Christen mit ihren Familien und Oma und Opa sind mitgekommen. Wir waren zusammen und haben gebetet, dass diese Krise Opel nicht zerstört und der Standort geschlossen wird. Das ist noch nicht so lange her, dass wir die Angst hatten. Und dann haben wir gebetet wie die Weltmeister. Und dann hat ein Mercedes-Mitarbeiter aus meiner Gemeinde, ich komme aus der evangelischen Landeskirche in Berkersheim in Frankfurt, wo ich jetzt als Pastor mitarbeite. Und da hatte ich einen Mercedes-Mitarbeiter, ich hatte keinen Opel-Mitarbeiter. Ich habe den mitgenommen, ich habe gesagt, komm, wir beten zusammen mit für Opel. Und dann habe ich ihn vorgestellt, ich habe einen Mercedes-Mitarbeiter gebracht. Und dann ist er aufgestanden in dem Gottesdienst, in dieser Gebetszeit und hat gebetet dafür, Gott, ich bete jetzt ganz konkret dafür, dass du Opel segnest mit diesem fantastischen Auto, mit dem Insigna-Modell. Ich meine, das geht einem Opel-Mitarbeiter sowieso schon durch und durch, wenn das ein Mercedes-Mitarbeiter betet. Aber ich bete dich, dass es ihnen zu einem Zugpferd wird durch die Krise hindurch. Und wisst ihr, was 3 Tage später passiert ist? Und ich lüge nicht und ich übertreibe auch nicht charismatisch, weil ich irgendwelche Geschichten erzählen will. 3 Tage später, mein Kollege hat, der arbeitet bei Opel, also ein Freund von mir arbeitet bei Opel, und er hat das natürlich am Montagmorgen dann brühwarm seinem Kollegen erzählt, der kein Christ ist. Ey, wir hatten gestern die Gebetszeit und das war der Hammer. Kannst du dir vorstellen, da war so ein verrückter Mercedes und Mitarbeiter und der hat dafür gebetet. Kannst du dir das vorstellen? Also wir waren alle voll geplättet und so, ne? Also so mehr als Joke erzählt. Und dann kommt dieser Kollege von meinem Freund 3 Tage später zu ihm und sagt, hey, hast du schon gelesen im Intranet? Nee, was denn? Hey, das Management hat entschieden, dass wir über Weihnachten Sonderschichten fahren mit dem Insigna auf dem Fließband. Und mein Kollege, wuff. Und der Nicht-Christ sagt, und ihr habt dafür gebetet. Wow, das müssen wir allen erzählen. Nur mein Freund sagt, halt, wir müssen erstmal recherchieren, ob die den Entschluss vor unserem Gebet oder nach unserem Gebet getroffen haben. So sind wir manchmal, wenn die Gebetserhörungen uns schon anspringen. Unsere Skepsis, ob das wirklich Gott gemacht hat oder ob wir nur zufällig das Richtige gebetet haben. Und Gott hat Opel durchgezogen. Wir beten jetzt schon so viele Jahre regelmäßig für Opel. Und wisst ihr, wer da zusammen betet? Ein Christ aus Gau-Algesheim, ein Christ aus Worms, ein Christ aus Aschaffenburg, ein Christ aus Nauheim, ein Christ aus Frankfurt und natürlich auch 2 aus Rüsselsheim. Und einer aus dem Odenwald. So, das sind so die Kerntruppe, die immer dabei ist. Die verbringen ihre ganze Woche zusammen. Das Rhein-Main-Gebiet ist ein Lebenspool und es bleibt uns gar nichts anderes erspart, als das zu denken. Wer von euch hier ist aus Hanau City, also Stadtgrenze Hanau? Wer lebt innen drin? Hand hoch. Und die Mehrheit lebt nicht in Hanau, von eurer Gemeinde. Aber wir leben gemeinsam in dieser Metropolenregion Frankfurt-Rhein-Main. Und diese Metropolenregion, was in dieser Region geschieht, geht uns alle was an. Deshalb sind wir dabei, an vielen Orten mit gemeinsam für Rhein-Main die Christen zu mobilisieren. Betet da, wo ihr seid den ganzen Tag. Könnte es nicht sein, dass die 72, die Jesus gesandt hat, wir sind, die er uns in die Firmen gesandt hat, wo wir nicht nur 40 Stunden, sondern manche 60 Stunden ihres Lebens verbringen, jede Woche. Dass das nicht der Ort der Verdammnis ist, sondern dass es der Ort der Sendung ist. Und wenn in diesem Bereich unserer Region etwas passiert, dann können wir natürlich sagen, naja, das wird euch nicht betreffen. Ihr habt ein tolles Gemeindehaus jetzt und ach ja, was schon auch Schwieriges in diesem regionalen Teil passiert, das geht uns doch nichts an. Ich möchte euch 2 Bilder aus Bristol zeigen, bitte das nächste Bild. Und wenn ihr die seht, mich hat das, als ich das live erlebt habe, zu Tränen gerührt. Das linke ist eine Baptistengemeinde, von euch aus gesehen, und das rechte ist eine anglikanische Kirche in der Innenstadt von Bristol. Die Baptisten mussten ihre Gemeinde verkaufen und haben es an die Moschee verkauft, und die Anglikaner mussten ihre Kirche verkaufen und haben es an die Hindus verkauft. Sodass jetzt an einer Kirche steht, erster Hindu-Tempel von Bristol. Man kann natürlich jetzt sagen, die bösen Moslems, die übernehmen uns alle. Ich möchte uns mal eine andere Perspektive vor Augen halten. Wer hat denn in den Häusern gewohnt? Wer ist da rausgegangen? Wer hat es verkauft? Denn in Bristol ist es auch bei den Baptisten so, die neuen angesagten Gemeinden sind am Rand der Stadt. Und in die Innenstadtgemeinden, da sind noch ein paar alte Damen gewesen am Schluss, 20. Die haben versucht, das Ding aufrechtzuhalten, haben einen Kindergarten für Flüchtlinge gehabt, haben ihr ganzes Geld da nochmal verpulvert und konnten am Schluss die Kirche nicht mehr halten und mussten sie verkaufen. Und den Gemeinden am Rand der Stadt, die aufblühten, denen hat das nichts gejuckt. Was blieb ihnen da anderes übrig? Aber das macht doch was in einer Stadt, oder? Das macht doch was mit unserer Region, wenn auf einmal in Hanau auf der evangelischen Kirche in der Innenstadt auf einmal der Halbmond blühen würde. Oder was anderes. Wir sind herausgefordert, zusammenzustehen. Und das nächste Bild bitte. Und ich glaube, dass dann was möglich ist. Das ist das, was wir als Christen mit der Evangelischen Allianz zusammen mit der ACK in Frankfurt gemacht haben am letzten 25. Jubiläumstag der Deutschen Einheit. Die Stadt Frankfurt hat uns den Römer gegeben und hat gesagt, macht ihr Christen was damit. Und wir haben 3 Tage dort gefeiert, alle zusammen. Und wir hatten auf der Bühne, ich habe jetzt da kein Bild mitgebracht, da stand drauf, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und dann sprang unten an der Bühnenschürze ganz groß, Gott sei Dank. Und dann haben wir die ganze Zeit Lobpreis gemacht in Form von Gospelchören, haben Gottesdienste gefeiert, Zeitzeugen haben erzählt, was sie mit Gott erlebt hat. Und den ganzen Tag, der Platz war voll von ganz alleine, wir brauchten keine Flyer verteilen und nichts. Das Fernsehen hat von allen Plätzen der Stadt berichtet, nur nicht vom Römer. Könnt ihr euch vorstellen, dass der HR3 rund um die Uhr sendet, 3 Tage lang, alle Plätze der Stadt mal irgendwann vorkommen lässt, nur den Römer nicht. Die haben das vergessen, haben sie uns hinterher gesagt. Da prangte auf der Bühne Gott sei Dank. Die hätten die Bühne nicht zeigen können ohne Gott sei Dank. Das war unsere Strategie. Hat dazu geführt, dass sie uns gar nicht gezeigt haben. Gott hat uns nicht gesandt als Wölfe unter Wölfe, sondern wie steht es hier weiter in unserem Text? Geht hin und ich sende euch als Schafe unter Wölfe. Wir dürfen nicht vergessen, was unsere Sendung ist. Als Schafe zu gehen, heißt mit der Mentalität von Schafe. Und wenn du als Schaf dich unter Wölfen wiederfindest, hast du ein echtes Problem. Das hat was mit deinem Wohlfühlfaktor zu tun. Weil wenn um dich rum so lauter Wölfe sind, wenn du nicht eine Tarnkappe auf hast oder ein Wolfsfell übergezogen hast, dann wird das eine ungemütliche Situation. Und Jesus hat die Situation noch ein bisschen verschärft. Er hat nicht gesagt, ich sende euch als Schafe unter Wölfe, sondern ich sende euch als, wer hat seine Bibel mit? Lämmer unter Wölfe. Die Kleinen auch noch von der ganzen Kategorie. Nicht so ein Schaf mit Horn. So, wenn der Wolf kommt, oh, ich könnte schon was zeigen. Als Schäfchen. Die Wölfe um dich rum. Die lieben uns nicht um uns rum, die finden uns nicht alle so toll. Die sagen nicht auch toll, dass es die Christen gibt, klasse. Sondern nein, wenn du zu deinem Chef gehst und sagst, ach, wir würden gerne für die Firma beten, dann sagt er nicht, na endlich, das ist genau das, was wir brauchen. Sagt er, muss das sein? Und wenn ich euch das erlaube, muss ich den Muslimen das auch erlauben? Das geht doch nicht. Mittlerweile, den Muslimen wird das ja gar nicht verwehrt, wenn die fragen. Die haben mehr Gebetsräume in Firmen als wir Christen. Die gehen nämlich hin und fragen. Und das glaubt auch jeder, dass ein Muslim beten will. Dass Christen beten wollen, ist ja eine neue Erfahrung. Wer streitet dafür, dass es in Schulen einen Gebetsraum für Religion gibt? Muslimische Jugendliche. Fragt mal, in welcher Schule, außer in der christlichen in Hanau, es einen Raum gibt, wo Menschen sich zum Beten treffen können. Oder in der großen Stadtverwaltung. Wir machen das mittlerweile in der Stadt Frankfurt, dass die Stadtverwaltung einen Raum uns gibt, wo wir beten können für die Stadtverwaltung mit den Leuten aus der Stadtverwaltung. Aber es war ein kleiner Weg und es war glücklich, dass der Vorsitzende der Stadtverwaltung ein Christ war. Es geht, man kann es probieren, aber es ist nötig, dass wir uns auf den Weg machen und wissen, dass wir nicht geliebt sind. Das nächste Bild. Vor ein paar Tagen war eine große Demo in Wiesbaden. Und die war in Wiesbaden, das ist weit weg von Hanau. Aber da sind die entscheidenden Dinge auch für Hanau auf dem Plan gewesen. Wir sind mittlerweile in diesem Raum vernetzt. Wir können nicht mehr nur an einem Ort leben. Wir gehören zusammen. Und das, was in Wiesbaden entschieden wird, hat Einfluss auf Hanau. Und deshalb gilt es, auch für unsere Werte einzustehen, für die Gott uns geschickt hat, in diese Welt Licht zu sein. Wenn die Politiker nicht mehr wissen, dass sie was falsch machen und wir den Mund halten, dann werden die Politiker denken, alle sind dafür. Da können wir natürlich sagen, innerlich sind wir dagegen. Wir machen Fundamentalopposition, indem uns die Regierung egal ist. Aber ihr seid eine Gemeinde, wo das nicht so ist. Ihr habt vorhin für diese Regierung gebetet und ihr habt es in einer fantastischen Art und Weise getan. Aber die Dietrich Bonhoeffer hat uns etwas mitgegeben, hat gesagt, beten und das Gerechte tun. Sie müssen zusammengehören. Wer betet und nicht bereit ist, sich von Jesus senden zu lassen, selber für die Gebetserhörung mitwirken zu können, wofür du gerade gebetet hast, dann war dein Gebet eine Heuchelei. Herr, veränder die Schulsituation in diesem Land, aber lass mich damit in Ruhe. Ja, super. Herr, veränder die geistliche Situation in diesem Land, aber lass mich in meinem Sessel sitzen. Jesus hat 72 Leute losgeschickt. Geht hin und was sollen wir machen in der Stadt? Da steht es eindeutig. Geht hin und habt Gemeinschaft mit den Menschen in der Stadt. Klopft an die Türen, geht hinein und esst, was sie euch vorsetzen. Redet mit ihnen über das, was sie wollen. Habt Zeit mit ihnen und bleibt bei ihnen und lauft nicht gleich wieder weiter, nur weil es nicht gleich eine Bekehrung gibt. Fragt vielleicht, ob sie Not haben und betet für sie. An vielen Stellen machen wir das bei uns in der Stadt und sicher bei euch auch, dass wir einfach für Menschen beten, mitten auf der Zeil. Wir haben so rote T-Shirts, einige von uns, da steht drauf, wir beten für sie. Und dann sprechen wir die Leute an und fragen, haben sie irgendeine Not, für die wir beten dürfen? Dann beten wir für sie, zwei Leute auf der Zeil. Hinten auf dem T-Shirt steht drauf, das hat derjenige nicht gelesen, den wir angesprochen haben. Wir beten für ihn, alle um uns rum lesen, wir beten für sie. Oh, da ist einer, oh, boah, da wird gebetet. Hey, könnt ihr für mich auch mal beten? Es ist oft genug passiert. Natürlich wissen wir nicht immer, was aus den Gebeten passiert ist, aber wir dürfen es einbringen. Wir sind gesandt und natürlich gibt es auch manchmal eine echt fette Abfuhr. Hau ab, du alter Sektenkerl oder was auch immer man dann gesagt bekommt. Aber ist das wirklich das Drama? Ich möchte uns Mut machen, diese ganze Geschichte zu lesen und vielleicht habt ihr heute ein bisschen Zeit dazu. Das, was wir präsentieren sollen in den Häusern der Städte ist, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das war die Botschaft Jesus im Markus-Evangelium, könnt ihr das lesen, gleich in den ersten Versen. Es war nicht, du musst in eine Gemeinde kommen und du musst das machen und jenes und du darfst das nicht mehr und jenes. Das Reich Gottes ist nahe herbei. Die Liebe Gottes ist heute in dein Haus gekommen. Wisst ihr was, ich bin Gärtnermeister von Beruf gewesen, bevor ich Theologie studiert habe, als alter Mann, ich war erst 40, war ich zu spät fertig, sodass die evangelische Kirche gesagt hat, ich bin zu alt, können mich nicht mehr gebrauchen. Ich bin morgens in meine Gärtnerei, montags morgens, habe die Tür aufgemacht. Ja, wow, diese Gärtnerei hat echt Glück, dass sie mich hat. Weil mit mir kommt heute Morgen das Reich Gottes in diese Gärtnerei. Und dann habe ich meinen Lobpreis in der Gärtnerei gehabt. Mein Chef war stinkesauer, weil montags morgens mich singen hören, das konnte er nicht. Hat mich immer ins letzte Gewächshaus geschickt und gesagt, sing da hinten, nerv uns nicht. Aber ich wusste, das Reich Gottes ist mit mir. In mir lebt Jesus und wenn Jesus in mir lebt, lebt der ganze Himmel in mir. Wovor muss ich Angst haben? Ich kann alles, was sonst meine Sicherheit ist, zurücklassen. Das Blöde ist nur, wenn Gott uns das mal wirklich sagt. So wie den 72. Lass dein Geld zu Hause, lass deine Schuhe zu Hause, werde verletzlich, werde verunsichert. Sei derjenige, der sich ganz komisch fühlt, als Schaf oder Wölfe. Das ist kein Wohlfühl, kein Spaßaktion. Das ist eine Aktion, die einen das Arsch auf Grundeis gehen lässt. Wenn wir uns nicht wagen, mit Gott auf solche Missionen schicken zu lassen, werden wir immer sofort Angst kriegen, wenn es irgendwie mal ein bisschen schwierig wird. Und wir Christen scheinen ja offensichtlich zu den Angsthasen dazuzugehören. Denn wir laufen bei denen, die die Angst proklamieren, fröhlich mit und proklamieren eh, wie schlimm alles ist und wie fürchterlich alles wird. Wir Christen sind sie, die als Erste vorne stehen können und sagen, Leute, wir haben eine gute Botschaft für euch. Es ist voll blöd gerade. Es ist voll herausfordernd. Es kostet uns alles. Wir können am Ende die Dummen sein. Aber wir haben einen Gott mit uns und mit dem können wir es probieren. Und bisher haben wir oft genug erlebt, dass er uns am Ende geholfen hat. Gott hilft auch meistens am Ende und nicht am Anfang. Steht auch in unserer Bibel. Wir denken aber immer, wenn Gott am Anfang nicht hilft, sind wir auf dem falschen Weg. Natürlich, am Anfang leitet Gott uns durch offene Türen. Aber er will uns zu Männern und Frauen machen, die die Türen im Namen Jesu aufbrechen. Wenn immer nur da Gottes Wille ist, wo alles gut und leicht läuft. Liebe Leute, was soll das für ein Reich Gottes sein? Gott ist mit uns und wir sind das Zeichen des Reiches Gottes. Und wenn wir das Zeichen des Reiches Gottes sind, dann sind wir das Zeichen des Mannes, den wir von dem Lobpreis als den am Kreuz von Golgatha besungen haben. Der, der in Ohnmacht, in Schwachheit leidensbereit ist. Das ist nicht das Bild von dem König, sondern es ist das Bild immer noch in dieser Welt. Und dadurch verherrlicht sich Christus. Und deshalb endet das Kapitel auch und auch meine Predigt damit, dass es heißt, im 12. Vers, ich sage euch, es wird Sodom erträglicher gehen als der Stadt, die euch nicht aufnimmt. Hallo? Denk das mal für deine Firma. Denk das mal für deine Nachbarschaft oder für den Sportverein, in dem du bist, wo du das Reich Gottes hineinbringst und die am Ende deiner 30 Jahre Mitgliedschaft gesagt haben, wir wollen da nichts mit zu tun haben. An euch entscheidet sich was. Ihr seid nicht irgendwer. Ihr seid Gesandte des allmächtigen Gottes und an euch wird sich entscheiden, ob Gericht die Menschen trifft oder nicht. Drei Verse weiter heißt es, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Und wer mich verachtet den, der mich gesandt hat. Wenn ihr die Schwierigkeiten habt, wenn man euch die Sache schwer macht, da ist einer mit euch, dem das Gleiche passiert, weil er sich mit euch 100% identifiziert. Und wenn du dich in deiner Firma dann auf einmal so wahrnimmst, dass du denkst, oh Mann, hätte ich meinen Mund nur nie aufgemacht. Ich habe gleich gewusst, das wird nichts. Dann ist mit dir jemand, der mitverachtet und mitlächerlich gemacht wird. Und das ist jemand, der sich da drin auskennt. Der kriegt nicht gleich die Panik. Der hilft dir dadurch und der hat was mit dir vor. Der weiß, dass im Kreuz der Sieg verborgen ist. Und wie es in dem Lied, was wir gesungen haben, im Grab wird es entschieden. Und selbst wenn du denkst, jetzt ist alles am Arsch, warte ab, Jesus ist mit dir. Danach kommt die Auferstehung. Wir wollen die Auferstehung immer gleich am Anfang haben oder mindestens an Punkt 2 schon. Aber wenn die erst an Punkt 55 kommt und Jesus war 33 Jahre, ja, da waren 30 Jahre Holzbau. Der hat als Zimmermann gearbeitet. Jesus hat Spaß am Holz. Jesus hat Spaß an Autos. Jesus hat Spaß an deinem Job. Jesus hat Spaß an Verwaltung. Jesus liebt das Leben. Er ist nicht nur dafür da und die nächste Folie sonntags alle zusammen an einem Ort zu haben und hellstrahlende Lichter zu haben, wie links auf dem Bild, sondern er möchte uns wie rechts auf dem Bild montags alle losschicken. Deshalb geht für mich montags die Sonne auf in diesem Land und in dieser Region Frankfurt-Rhein-Main, in dieser Metropolenregion. Wenn die Christen montags morgens ihr Licht anmachen und unterwegs sind in dieser Stadt, dann ist das vom Himmel aus gesehen wie so eine Verteilung der Lichter. Und es wird hell im Rhein-Main-Gebiet, weil die Lichter Jesu in uns scheinen. Und das ist das, was ich uns wünsche. Glaube am Montag, dass wir das tun können. Und dass wir immer eins wissen. Diese Region ist dafür da, mit dem Reich Gottes durchdrungen zu werden. In allen Situationen. Und das wird sie, weil Jesus unterwegs ist. Die nächste Folie. Unser Flughafen ist so ein bisschen der Mittelpunkt von dem Ganzen. Aber ich denke, das ist auch ein ganz schönes Bild für die geistliche Berufung in unserer Region. Wir kommen hierher und beten. Und wir sorgen dafür, dass die himmlischen Segensdinge, die Gott im Himmel vorbereitet hat, in dieser Region landen. Und im Frankfurter Flughafen landen sie im 2-Minuten-Takt. Und wenn wir Beter werden in dieser Region, dann werden im 2-Minuten-Takt die Segensflugzeuge Gottes hier in der Region landen. Und zwar da, wofür ihr gebetet habt, weil Gott verheißen hat, dass er unsere Gebete erfüllt. Und die allerletzte Folie, Jesus ist mit uns unterwegs. Und selbst wenn er dich mal raustragen muss aus dem Schlachtfeld, weil du müde geworden bist, so wie euer Pastor jetzt. Und ihr seid eine super Gemeinde, dass ihr das unterstützt, dass er sich erholt. Und das macht Jesus. Er trägt uns manchmal raus und dann kommt eine Auszeit. Und dann kommt Wiederherstellung. Und dann, Jesus hat kein Problem damit. Wir sind nicht zum Dauerpower unterwegs. Wir sind von einem geliebten Jesus unterwegs. Er liebt nicht nur die Verlorenen, er liebt auch seine Leute. Er liebt euch. Und wenn er euch wie Schafe oder wie Lämmer unter Wölfe schickt, dann nicht, weil er euch nicht lieb hat, sondern weil sein Herz brennt für die Verlorenen. Weil er diese Wölfe liebt und daraus Schafe machen möchte. Die nicht mehr selber kämpfen müssen, sondern die in der Liebe Jesu baden können. Die keine Angst mehr haben müssen, denn mancher Wolf brüllt nur, weil er verletzt und verbittert ist. Ihr seid Gottes Leute, fantastische Leute. Gott hat viel mit euch vor, er vertraut euch viel an. Lasst uns gemeinsam diese Region erreichen, an den Stellen, wo ihr seid. So wie ihr das mit der Allianz hier in Hanau zusammentut, lasst uns das für die größeren Dinge in der Rhein-Main-Region zusammentun. Und ich glaube, Gott hat eine große Zukunft für uns. Und er hat uns Verstärkung geschickt durch die Christen, die mit den Flüchtlingen zu uns kommen. Und er schickt uns neue Verstärkung mit denen, die gerade unter den Muslimen sich in unserer Region bekehren. Holen wir sie hinein. Verbinden wir uns mit ihnen. Und gehen mit ihnen und verkündigen, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Amen.